So, guten Morgen. Jetzt wollen wir also in die Lehre einsteigen über Gemeinde und über Leiterschaft. Gestern der Hauptgedanke war, Jesus ist der Herr der Gemeinde und er regiert und er gibt uns sein Wort, damit wir verstehen, was seine Gedanken sind. Und wir brauchen eine Hingabe und eine Liebe zur Wahrheit. Und die Wahrheit prägt uns um und ändert unser Denken. Wir können das Reich Gottes nur verstehen und können nur fruchtbar werden im Reich Gottes, wenn wir unter der Zucht des Wortes Gottes stehen. Nur durch die Annahme des Wortes Gottes kommen wir heraus aus der Anpassung an die Welt. Und Gemeinde ist das Gegenteil von Welt. Und Gemeinde ist in einer völligen Diskrepanz zur Welt. Und weil wir aber in dieser Welt gelebt haben, über viele, viele Jahre, haben wir die Werte und die Sichtweisen und die Anschauungen und die Lebensphilosophien dieser Welt auch übernommen, ohne dass uns das jetzt bewusst ist. Und vieles von dem, was damals uns geprägt hat, ist heute immer noch prägend. Auch wo wir jetzt Christen geworden sind und wir sind von Neuem geboren. Und darum sagt Paulus an Christen, die von Neuem geboren, erfüllt sind vom Heiligen Geist, sie sollen jetzt ihr Denken erneuern, damit sie herauskommen aus der Anpassung an die Welt. Christen sind nicht angepasst an die Welt, sondern sind angepasst an das Wesen und an die Werte Christi. Das zeichnet sie aus. Und unsere Effektivität, unsere Kraft, unsere Fruchtbarkeit wird nur in dem Maße sich auswirken, wie wir eben herauskommen aus der Anpassung an die Welt. Gott wird Dinge, die nicht ihm entsprechen, er wird die nicht segnen. Gott wird eine Gemeindestruktur und ein Leben in der Gemeinde, die nicht seinem Wesen und seinem Wort entspricht, nicht segnen können. Er kann es einfach nicht und er wird es auch nicht tun. Er wird es nicht tun. Und darum haben wir diese Aufgabe, unser Denken zu erneuern. Und das geschieht, indem wir hineingehen in das Wort Gottes. Okay, so lass uns beginnen. Und mein erster Punkt über Leiterschaft ist, Gott selber hat es so verordnet. Gott selber setzt es so einfach uns vor, dass Gemeinde eine Leiterschaft braucht. Heute haben wir viele Strömungen, die sagen, ach, wir sind doch alle gleich, ist doch alles gut, komm, wir machen das schon irgendwie zusammen und wir brauchen keine Leiterschaft. Das führt ins Chaos. Das führt ins Chaos. Aber wir brauchen eine gottgemäße Leiterschaft. Wir brauchen nicht nur irgendeine Leiterschaft, sondern wir brauchen eine gottgemäße Leiterschaft. Wir sehen hier in Apostelgeschichte 14 und dann noch in zwei anderen Stellen, die ich gleich noch lese, wie der Heilige Geist das angeordnet hat. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Apostelgeschichte 14, 23. Da waren Menschen zum Glauben gekommen und dann gingen die Apostel hin und sie haben dort Älteste gewählt und sie eingesetzt und haben ihnen eben diese Aufgabe übergeben. Titus 1, Vers 5, hier die Anweisung von Paulus an seinen apostolischen Mitarbeiter Titus. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Also da waren Gläubige, aber etwas ganz Wichtiges fehlte. Etwas war noch nicht in Ordnung, noch nicht in den Ordnungen Gottes. Und Titus soll jetzt dort Ordnung schaffen. Und wie tut er das? Indem er Älteste einsetzt. Titus setzt dort die Ältesten ein. Da sehen wir also, nicht die Gemeinde hat gesagt, ach, wir machen diesen zum König, der ist so nett und ist so lieb und mit dem kann man machen, was man will. Nicht die Gemeinde hat sich Älteste gewählt, sondern der apostolische Dienst hat Älteste eingesetzt. Und noch etwas möchte ich betonen. Hier und in anderen Schriftstellen siehst du, Älteste werden immer im Plural genannt. Im ganzen Neuen Testament findest du keine einzige Gemeinde, die von einem Pastor geleitet wird. Ist dir das schon mal aufgefallen? Im gesamten Neuen Testament gibt es keine Gemeinde, die von einem Pastor geleitet wird. Ja, und so viele Leute sagen, wir wollen neutestamentliche Gemeinde sein und scheitern schon beim ersten Punkt. richten Strukturen ein, die nie von Gott sind und haben dann all die Nachteile und Probleme, die dadurch entstehen. Der Segen kommt auf Gottes Ordnung. Und Gottes Ordnung ist eine Leiterschaft, die im Team zusammen funktioniert, als Älteste. Das ist Gottes Ordnung. Und wir sind so durcheinander, wir haben so eine Verwirrung geschaffen, indem wir ganz wichtige Ebenen miteinander vermischen, wenn wir immer vom Pastor reden. Du sagst, ja, brauchen wir denn keinen Pastor? Doch, wenn du meinst Pastor, Hirte, ja, wir brauchen Hirten. Und in einem funktionierenden Ältestenteam, wenn wir eine gesunde Gemeinde bauen wollen, muss mindestens einer, besser zwei hirtische Leute da sein. Aber Pastor redet von Funktion, von der Art des Dienstes, von der Art der Salbung, von der Art, was für einen Dienst dieser Mensch tut. Das hat nie etwas mit Position zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Ebenen, Funktion und Position. Wenn wir eine größere Gemeinde haben von 100, 200, 300 oder so, wir werden viele Pastoren haben, viele Hirten, als Hauskreisleiter, als Seelsorger. Aber sie haben nicht die Regierungsgewalt wie die Ältesten. Aber weil wir das alles durcheinander bringen, und viele Male nennen wir Pastoren, Pastoren, die überhaupt keine Hirten sind. Deswegen kommt so ein Durcheinander zustande. Und es muss auch nicht unbedingt der leitende Älteste ein Hirte sein. Ich glaube sogar, in der Regel ist das nicht der Fall. Der leitende Älteste ist nicht unbedingt ein Hirte. Weil Hirten sind absolut notwendig, haben aber ihre Einseitigkeit, wie alle anderen verschiedenen Aspekte des Wesens Christi auch. Hirten haben einen Mangel. Neben vielen, vielen Vorzügen und andere Begabungen, andere Salbungen haben auch Mängel und haben auch Vorzüge. Hirten sind sehr, sehr personenbezogen, beziehungsorientiert. Hirten sind notwendig, um der Gemeinde das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern die Sicherheit zu geben. Wir sind Familie. Hirten halten alle zusammen und sind sehr beziehungsorientiert. Schön, dass ihr klatscht. Ich verstehe zwar nicht genau, warum, aber es macht ja nichts. Ihr werdet schon eure Gründe haben. Vielleicht darf ich das noch kurz einschieben. Ich weiß nichts über euch. Ja? Ich wurde noch gefragt, ja, soll ich ein bisschen was erzählen? Ich sage, nein, bitte nichts. Ich weiß gar nichts, außer dass da draußen Arche Neuenstadt dran steht. Und das ist alles, was ich weiß. Ich weiß nichts über euch, überhaupt nicht. So sollte es irgendwelche Dinge geben, die zutreffen, dann ist das der Heilige Geist. Ich weiß 0, nichts über euch, das möchte ich betonen. So der hirtische Dienst, das hirtische Herz ist extrem notwendig. Und ohne das Hirtische wird die Gemeinde kalt sein und verwaist sein und sie wird eine Funktionsgemeinde sein. Aber Hirten haben auch einen großen Nachteil, sie sind nicht Strategen. Sie haben keine Vision, sie können nicht sagen, wo wollen wir hin und was werden wir in 10 Jahren sein und wo geht es hin und wie sieht die Gemeinde aus, die auf dem Herzen Gottes ist. Das ist in aller Regel nach meiner Erfahrung den hirtischen Menschen nicht gegeben. Dafür haben sie gewaltige andere Vorzüge, die unbedingt notwendig sind. Unbedingt notwendig sind. Wie gesagt, sie schaffen diese Gewissheit der Annahme, der Zugehörigkeit, der Wertschätzung und diese ganze Ebene einfach von Wärme und von Beziehungen. Und ein Ältestenteam braucht hirtische Menschen. Unbedingt. Aber es braucht auch Leute, die prophetisch sind. Das heißt nicht unbedingt, dass sie jeden Tag bunte Bildchen sehen, sondern wenn ich sage prophetisch, dann meine ich, dass sie einen scharfen Blick haben, dass sie unterscheiden können, was ist echt und was ist unecht, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Also sie können hineinschauen in Situationen, sie können sehen, wo sind Angriffe des Feindes geplant. Ja, diese Art von Dienst ist extrem wichtig. Wo schleichen sich Dinge ein, die gefährlich werden können, wenn die sich etablieren in der Gemeinde. Wir brauchen solche Leute. Wir brauchen Leute, die klar sehen können, die auch Herzen und Herzenshaltungen sehen können. Und wir brauchen Lehrer. Im ältesten Team müssen Lehrer sein. Es muss mindestens ein Lehrer sein. Das sind die Grundfunktionen, die wir brauchen. Wir brauchen das Hirtische, wir brauchen das Prophetische und wir brauchen das Lehrmäßige. Wir können keine gesunden Gemeinden aufbauen ohne diese drei Elemente. Es muss nicht im ältesten Team jemand sein mit einer apostolischen Begabung. Und es muss auch nicht ein Evangelist im ältesten Team sein. Das muss nicht. Diese sind reisende Dienste, die können wir dann als Input von draußen dazu holen und die müssen eng zusammenarbeiten mit dem ältesten Team, aber die müssen nicht unbedingt vor Ort da sein. Sie sind notwendig. Ja? Und all diese verschiedenen Gaben sind einfach Ausdrucksweisen oder Aspekte des Wesens Christi. Christus hat all das in sich. Er ist der Apostel, er ist der Prophet, er ist der Lehrer, er ist der Hirte, er ist der Evangelist. Christus hat das alles. Aber wir als Menschen sind begrenzt und wir haben nur ein oder vielleicht zwei Schwerpunkte. Und darum brauchen wir die Ergänzung. Und eine Gemeinde, die von einem starken Pastor geleitet wird, wirst du immer daran erkennen können, dass sie extrem einseitig ist. Wenn der, wie man ihn dann nennt, der Pastor, wenn das ein Evangelist ist, hast du eine sehr evangelistische Gemeinde. Und viele Leute werden zum Glauben kommen, aber ihr geistliches Wachstum ist sehr spärlich. Und es fehlt an Klarheit, es fehlt an Tiefe. Ja, wenn du eine Gemeinde hast, die von einem Hirten geleitet wird, im Sinne von wirklich einem hirtischen Menschen, aber da ist kein ergänzendes Team mit ihm, dann sind die alle ganz lieb und ganz kuschelig. Aber sehr viel seelisches Zeugs in der Gemeinde. Sehr viel Dinge, die nicht aus dem Geist Gottes sind. Und es ist eine nicht leichte Angelegenheit, ein solches Team zu bauen und ein solches Team zusammenzuhalten, weil es fürchterliche Kämpfe gibt zwischen den Hirten und den Propheten. Und die sind notwendig und durch die müssen wir hindurchgehen. Und der Hirte muss durch die Schärfe des Propheten seelische Anteile seiner Liebe, die nicht die Liebe Gottes sind, sondern einfach menschliche Liebe ist, muss er abschneiden lassen und verlieren und aufgeben. Und er braucht dort eine Veränderung. Genauso der prophetische Typ hat menschliche Anteile in seiner Schärfe, in seiner Klarheit. Und die sind nicht hilfreich und die werden Probleme erzeugen, unnötige Probleme. Und indem er die Ergänzung durch das Hirtische annimmt, wird er dort softer werden und weiser werden und milder werden. Es braucht diese Ergänzung. Und nur wenn da ein Team ist, das als Freunde zusammen operiert, können sie sich gegenseitig vertrauen und können voneinander lernen. Wenn ein Ältestenteam nicht, wie soll ich das sagen, damit es nicht so absolut klingt, nicht das Ziel hat und erkennbare Schritte geht, dass sie Freunde werden wollen, wird es nie etwas werden mit der Gemeinde. Nie etwas werden. Wir können nicht auf einer Dienstebene, auf einer Funktionsebene als Älteste zusammenarbeiten. Ja, wir haben jetzt nun mal den Auftrag, wie in der Firma halt, wir sind jetzt hier so das Koordinationsteam oder so. Das kann nicht funktionieren. Das müssen Freunde sein. Weil die Basis ihrer Zusammenarbeit ist Vertrauen. Und ich muss das Herz des anderen kennenlernen und ich muss wissen, der hat zwar seine seelischen Anteile, aber im Grunde genommen, er will Gott dienen und er ist vollkommen ausgeliefert und hingegeben, den Willen Gottes zu tun. Und er wird an dieser Stelle verändert werden. Das müssen die anderen von mir auch wissen. Und wir gehen zusammen und so schärfen wir uns und so klären sich Dinge und wir verlieren seelische Anteile, die immer Schaden bringen in der Gemeinde, immer Schaden bringen. Der Hirte von Hause aus, er will soft und milde und gnädig sein, da wo Gott schneiden will. Bevor er diese Veränderung und diese Reinigung erlebt hat. Und der prophetische Mensch will da schneiden, wo Gott heilen will. Und ich kenne Gemeinden, die daran gescheitert sind, dass der liebe Hirte es nie zugelassen hat, dass neben ihm prophetische Leute groß geworden sind und auf Augenhöhe dann mit ihm kommunizieren konnten. Und die ganze Gemeinde ist in einen seelischen Brei hineingeraten, wo jegliche Klarheit verloren gegangen ist und wo so eine Verwirrung eingetreten ist, einen konkreten Fall, da sind sie so lieb. Jetzt haben sie sogar einen Homosexuellen in der Gemeinde, der das praktiziert. Und es wird geduldet in der Art und Weise, ja, hast du keine Fehler, haben wir nicht unsere Probleme, jeder hat seine Schwächen. Er ist ein bekennender, praktizierender Homosexueller. Und er ist in der Gemeinde, weil Gott ist Liebe. Das hat sich nach vielen, vielen Jahren, wo das Prophetische immer wieder als Bedrohung erlebt wurde und abgeschnitten wurde und wo die prophetischen Leute reihenweise kastriert worden sind, hat sich dann diese Art von Liebe, die nicht die Liebe Gottes ist, herausgebildet. So, natürlich viele Werke beginnen mit einem starken Mann, den Gott ruft. Aber dann müssen wir den Punkt erkennen, wie können wir möglichst schnell Ergänzung finden? Wie können wir möglichst schnell Raum machen, dass Menschen hochkommen, sich entwickeln und ihren Platz einnehmen können in der Gemeinde und dass wir sehr bald ein Team haben? Wir können nicht gleich von Anfang an ein Team einsetzen von lauter unreifen Leuten, dann haben wir ein Team, aber wir haben Chaos. Das kann nicht funktionieren. So, wir müssen schauen, wann geben wir wem Autorität? Vielleicht später mehr dazu. Aber grundsätzlich muss es das Ziel sein, dass der starke Mann sehr schnell andere starke Männer neben sich bekommt. Das muss das Ziel sein. Und sie müssen ein Team werden, in einer freundschaftlichen Beziehung. Das ist der Plan Gottes, um Balance zu haben, um Raum zu machen für verschiedene Salbungen in der Gemeinde. Nicht nur eine, sondern verschiedene. Weil wenn das im ältesten Team nicht da ist, wird es niemals in der Gemeinde entwickelt werden. Ja, da können Lehrer in der Gemeinde sitzen oder da können prophetische Leute in der Gemeinde sitzen, die Gott so veranlagt hat, denen Gott das gegeben hat. Aber wenn das im ältesten Team nicht da ist, wird man nie einen Blick haben. Hier sind Leute, die haben eine Lehrgabe. Hier sind Leute, die haben das Prophetische. Und was tun wir jetzt, um sie zu fördern, um sie zu entwickeln, um sie freizusetzen? Wir werden niemals diese Perspektive haben. Ja. So, Team ist Gottes Plan. Weil Gott selber im Team arbeitet, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Sohn und der Heilige Geist sind nicht Ordner oder so Hilfskräfte, die noch da irgendwie dazugestellt sind, aber eigentlich macht der Vater das alles alleine. Sondern da ist ein Vertrauen, da ist eine Einheit, da ist eine Beziehung, da ist eine Hingabe und eine Verantwortung füreinander. Ja, der Sohn ehrt den Vater. Der Heilige Geist ehrt den Sohn. Ja. Und der Vater schützt den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist beleidigt wird, dann kommt der Vater und haut auf den Tisch. So, sie schützen einander. Und ein Ältestenteam muss sich gegenseitig schützen, muss sich tragen, muss zusammenstehen. Und es braucht Jahre, bis ein wirkliches Team gewachsen ist. Es braucht viel Gebet, es braucht Lehre und es braucht Hilfe von draußen. Ich glaube nicht, dass ein Ältestenteam aus nichts einfach sich von alleine bilden kann. Dafür sind die Klippen und Hürden und Fallen viel zu viele. Und wir sehen hier im Neuen Testament, der apostolische Dienst setzt Älteste ein. Und er setzt sie nicht ein und dann geht er weg und kommt nie wieder, sondern er betreut dieses Ältestenteam. Er berät sie, er ist an der Seite und er hat auch das Mandat, wenn es nötig ist, einen oder das ganze Team, wenn es nötig ist, zu disziplinieren. Das sehen wir im Neuen Testament. Das ist völlig anders als heute die klassische, charismatische oder pfingstliche Gemeinde. Vollkommen anders. Vollkommen anders. Und wir werden nur in neue Dimensionen der Klarheit kommen und auch der Reinheit und der Kraft, wenn wir das Muster Gottes übernehmen. Ich habe gestern das so betont, Mose hat einen Plan bekommen und ihm wurde eingeschärft, du musst das Heiligtum bauen, so wie ich es dir gezeigt habe. Und es ist vollkommen klar, wenn im neuen Bund ein Heiligtum gebaut wird mit der gleichen Funktion, nämlich ein Ort, wo Gott wohnen kann, dann ist auch da ein Plan Gottes. Und wir müssen herausfinden, wie ist der Plan Gottes? Und wie sind die Gedanken Gottes? Und wir bauen nicht irgendetwas und wir kopieren nicht etwas, was andere schon vor uns gemacht haben. So viele Gemeinden sind deswegen so langweilig, weil sie einfach menschliche Modelle als Vorbild genommen haben und einfach das nachmachen. Einfach kopieren, was sie woanders gesehen haben. Und darum sind sie alle so ähnlich, um nicht zu sagen fast gleich. Ja. Aber ich glaube, dass es allgemeine strukturelle Gedanken Gottes über die Gemeinde gibt und dann gibt es spezielle Berufungen für jede einzelne Gemeinde. Sie hat spezielle Aufträge und eine Gemeinde ist für das gerufen, eine andere Gemeinde ist für etwas anderes gerufen und das wird sehr, sehr unterschiedlich sein. Und eine Gemeinde hat eine Berufung. Aber in diese Berufung kommen wir nur hinein und das ist genau wie im persönlichen Leben. Wir kommen in unsere Lebensberufung nur dann hinein, wenn wir die allgemeinen Ordnungen und Anweisungen Gottes für das christliche Leben akzeptieren und uns danach ausstrecken, in diesen Ordnungen zu leben. Und wir erleben ein Rieseninteresse und ein Riesenverlangen danach, dass Leute Prophetien bekommen und Worte und Weisungen für ihre Berufung. Und Leute sind bereit, hunderte von Kilometern zu fahren, wenn irgendwo ein prophetischer Mensch auftaucht und sind bereit, Stunden und Stunden zu warten, bis sie ihr Wort bekommen. Und sehr vieles davon ist einfach Kindergarten. Weil Leute sehnen sich nach einer Prophetie, aber sie nehmen die allgemeinen Ordnungen, die Gott in seinem Wort für jeden Gläubigen verbindlich festgelegt hat, nicht ernst. Und wenn wir in den allgemeinen Ordnungen Gottes nicht leben, dann brauchen wir keine Prophetie, weil die wird sich sowieso nie erfüllen. Selbst wenn sie von Gott ist, sie wird sich nie erfüllen. Wir werden nie dort hineinkommen. Wir kommen in unsere Berufung, wenn wir Gottes Ordnung für den Christen allgemein akzeptieren und uns danach ausstrecken, da hineinzukommen. Dann kommen wir in unsere Berufung. Es gibt keine Abkürzung. Und eine Prophetie und ein Plan, den Gott offenbart, eine Vision, nützt uns überhaupt nichts. Weil wir könnten sogar wissen, was Gott uns gesagt hat. Aber wenn wir nicht so leben, dass sich das überhaupt erfüllen kann, dann nützt uns das überhaupt nichts. Ja. So, da ist sehr viel Ungesundes in diesem Schauen nach der speziellen Berufung. Aber trotzdem haben wir als Einzelne und hat die Gemeinde eine Berufung. Und eine gesunde Ältestenschaft wird sich danach ausstrecken, nachdem die Ordnung Gottes etabliert ist in der Gemeinde. Sie wird sich danach ausstrecken, was ist der spezielle Plan Gottes? Was ist der Auftrag Gottes für unsere Gemeinde? Wo und wie sollen wir dienen? Für welche Menschen sind wir da? In welche Nationen sollen wir Einfluss nehmen? Was hat Gott speziell für uns? Und es ist die Aufgabe des Ältestenteams, vor Gott zu sein und darum zu ringen und sich danach auszustrecken. Gehen wir zur Apostelgeschichte, Kapitel 20. Und hier haben wir diese wichtige Passage über den Ältestendienst. Apostelgeschichte 20, Vers 28, Paulus kommt noch einmal in Ephesus vorbei und er will sich verabschieden, weil er jetzt nach Jerusalem geht. Und da sehen wir, er ruft die Ältesten. Er will sich verabschieden, will aber nicht nochmal in die Versammlung gehen, sondern er ruft die Ältesten. Er ruft nicht einen Pastor, weil sie gar keinen Pastor hatten. Darum kann auch kein Pastor rufen. Er ruft die Ältesten. Die Ältesten waren seine Ansprechpartner für die Gemeinde. Und ich staune, mit welcher Lockerheit Leute sagen, ja, sicher, klar, das sehe ich in der Bibel, Älteste, nicht Pastor, aber wir haben nun mal einen Pastor. Ja, dann schaffen wir ihn ab. Amen. Ja, aber das ist bei uns so und das ist so die Art, wie man es macht, ja. Wer gibt uns das Recht zu sagen, wir stellen hier die Möbel um, so wie wir das haben wollen? Gott ist der Herr. Natürlich, man kann nicht ein Ältestenteam aus dem Boden stampfen. Aber man kann sagen, das ist der Plan Gottes. Und wie sehen die Schritte aus überhaupt? Ich lehre hier von neutestamentlicher Gemeinde. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle entdecken wir haben ja gar nicht neutestamentliche Gemeinde. Die Entwicklung beginnt, indem wir sehen, das ist das Ziel. Das ist der Plan Gottes. Und dann können wir fragen, okay, wenn das der Plan ist, dann welche Schritte sollen wir gehen, um in den Plan hineinzukommen? Und das wird Jahre dauern, bis wir in diese Dinge drin sind. Und das alles ist noch am Entwickeln. Der apostolische Dienst ist gerade mal am Kommen. Es dämmert gerade so am Horizont. Wir sind noch lange nicht in diesen Dimensionen. Aber wie viele Gemeinden kennst du, die dafür beten und kämpfen und ringen und sagen, Gott, wir brauchen die Wiederherstellung des apostolischen Dienstes. Ich kenne wenige Gemeinden, die das überhaupt interessiert. Aber die Gemeinde kann niemals die Gemeinde werden ohne den apostolischen Dienst. Die Gemeinde ist gebaut auf der Grundlage der Propheten und Apostel. Oder Apostel und Propheten, so heißt es im Wort. Das ist die Grundlage, auf der die Gemeinde gebaut wird. Und das bedeutet doch nicht die 12 Apostel damals und die haben irgendwie eine Grundlage gelegt und darauf ist die Gemeinde gebaut und jetzt sind die Apostel wie die Saurier irgendwie ausgestorben. Schade, sind uns abhandengekommen. Ja? Die Gemeinde kann niemals in die Reife kommen ohne den apostolischen Dienst. Sie kann niemals in die Ordnung Gottes kommen ohne den apostolischen Dienst. Das müssen wir sehen. Das müssen wir als Ziel haben. Und dann sagen wir, okay, wie kann das jetzt kommen? Und der apostolische Dienst wird in Deutschland nicht kommen, indem einige Leiter von Megachurches sich jetzt auf der Visitenkarte statt Pastor Apostel drucken lassen. Und einfach nur ein Etikett ändern. Wir sind Meister im Vorwegnehmen. Wir ahnen irgendwie, okay, wir brauchen das Apostolische. Gut, dann bist du jetzt Apostel und ich bin auch Apostel und dann sind wir Apostel und dann haben wir das. Das ist sehr gefährlich, weil das ist Anmaßung. Und es wird niemals die Frucht und den Segen hervorbringen, den Gott haben möchte. Und nach ein paar Jahren sagen die Leute, du Apostel, seitdem wir Apostel haben, ist alles noch viel schlimmer als vorher. Danke, wir brauchen das nicht. Wir wissen, dass das alles Unsinn ist. Vor der echten Sache kommt das Imitat des Feindes. Und vor einer echten prophetischen Bewegung kommt ein menschliches Imitat oder ein seelisches Imitat, was sogar auch noch schlimmere Anteile enthält. Und vor dem Apostolischen kommt das Pseudo-Apostolische. Aber trotzdem ist das Prophetische wichtig und das Apostolische ist auch wichtig. Und nur weil es Fälschungen und Imitate gibt, heißt es noch lange nicht, dass das Echte nicht wichtig ist. Gerade weil das Echte so wichtig ist, gibt es Fälschungen. So die Fälschungen sind der Beweis, dass das Echte so wichtig ist. Das, was nicht echt ist, wird nicht gefälscht. Hast du schon mal eine 7-Euro-Note gesehen? Kein Fälscher macht sich Mühe, eine 7-Euro- oder eine 700-Euro-Note zu fertigen, ja, sondern was gefälscht wird, ist eine 500-Euro-Note oder eine 50-Euro-Note. Ja. Der Feind ist clever und er versucht uns müde zu machen. Ach, das haben wir schon gehabt, das Prophetische und jetzt noch das Apostolische. Ach komm, hör mir auf damit. Aber der Plan Gottes ist, die Gemeinde kann in die Fülle nicht hineinkommen ohne den Dienst der Propheten und Apostel. Und der Dienst der Propheten ist etwas anderes, als dass Schwester Bertha ab und zu mal eine Weissagung hat. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Dank sei Gott für Schwester Bertha. Aber der prophetische Dienst oder der Dienst des Propheten, das ist etwas ganz, ganz anderes. Okay, so gehen wir zur Apostelgeschichte 20. Und hier lesen wir ab Vers 28, habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Die Ältesten wurden gerufen, und dann werden die Ältesten angesprochen als Aufseher. So, Älteste sind Aufseher. Sie sind die Aufseher, die haben die Aufsicht. Und sie sollen die Gemeinde Gottes hüten. Hier haben wir das Wort als Tätigkeit, wovon wir das Wort Pastor haben. Hirtendienst tun. Das ist das Wort hier. Die Ältesten tun also den Pastorendienst, den Hirtendienst. Also wenn ich Pastor sage, es sei denn, ich kennzeichne das speziell, ich meine immer Hirte. Ich rede nicht von wer den Hut auf hat und wer das Sagen hat, sondern ich rede von der Art, wie jemand gestrickt ist und wie jemand dient. und in welcher Art von Salbung er einfach seinen Dienst tut. Und die Ältesten alle zusammen sollen diesen Hirtendienst tun. Und dann wird es im Ältestenteam, wie ich schon gesagt habe, wird es ein oder zwei, je nachdem wie groß das Ältestenteam ist, wird es dann Menschen geben, die von ihrer Persönlichkeit und von der Salbung, in der sie dienen, dann tatsächlich Hirten sind, die dieses wärmegebende, beziehungsgebende und dieses Heimischsein vermitteln können, diese Geborgenheit. Und es wird sehr stark hier herausgestellt, dass der Heilige Geist diese Ältesten eingesetzt hat durch den apostolischen Dienst. Der Heilige Geist hat sie eingesetzt und sie dienen einer Gemeinde, die dem Herrn gehört. Und etwas, was Älteste immer wieder bedenken müssen, die Gemeinde gehört nicht ihnen. Das ist so wichtig. Sobald ein Pastor oder ein Ältestenteam anfängt, diese Lüge zu kultivieren im Herzen, das ist unsere Gemeinde und die Leute gehören uns, erzeugen wir ein Riesenproblem. Das fängt ganz klein im Herzen an, das ist eine Versuchung und nachher wirkt sich das so massiv aus. Warum verfluchen Pastoren Menschen, die entscheiden, die Gemeinde zu verlassen und in eine andere Gemeinde zu gehen? Warum? Warum sind sie böse über sie? Der einzige Grund ist doch, sie haben immer geglaubt, das sind meine Leute. Die gehören mir. Und jetzt sind sie mir untreu. Jetzt sind sie mir nicht mehr loyal. Natürlich, Menschen verlassen aus verschiedensten Gründen die Gemeinde. Aber wenn die Ältesten wissen, wir sind hier vom Herrn gesetzt und die Gemeinde gehört ihm. Sie werden jeden, egal wie er geht, segnen. Jeden. Und sie werden die Tür aufhalten und sagen, wenn du zurückkommen möchtest, du bist herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen. Während ich jetzt lehre, versuche ich zu analysieren, warum ihr an bestimmten Passagen klatscht, um von da Informationen über euren Zustand herauszubekommen. Deswegen mache ich manchmal Pausen. Das ist so, wie manchmal irgendein Witz erzählt und dann gibt es Leute, die können absolut nicht darüber lachen. Und dann muss man überlegen, okay, es hat ja Gründe, warum könnt ihr darüber nicht lachen? Ja. So klatscht nur weiter und ich mache mir ein Bild. Das ist so wichtig, dass die Leiterschaft in dieser Haltung lebt. Die Gemeinde gehört dem Herrn. Und er hat uns hier gesetzt. Und da ist dieses ganze Element, was ich noch stark betonen werde, dann natürlich enthalten. Sie sind verantwortlich. Sie sind verantwortlich für das, was sie dort tun als Älteste. Dann geht es weiter. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden. Warum weiß Paulus, dass die erst nach seinem Abschied kommen? Weil solange wie er da ist, kommen keine grausamen Wölfe. Der apostolische Dienst hält die grausamen Wölfe draußen. Das können nicht alleine die Ältesten. Sie brauchen Hilfe, sie brauchen Unterstützung. Und Paulus sagt, mein Dienst ist zu Ende. Und danach kommen Gefahren, die er vorher abgewehrt hat. Und diese grausamen Wölfe werden die Herde nicht verschonen. Aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Warum sind die nicht aufgestanden, während doch der Apostel da war? Weil der Apostel die Gemeinde schützt vor Menschen, die ihren Ego-Trip verwirklichen und die Gemeinde missbrauchen wollen und die Jünger machen wollen für sich selber. Der Apostel gibt der Gemeinde Stabilität und Sicherheit. Wenn wir studieren, was das Wort Gottes sagt über den apostolischen Dienst, dann werden wir sagen, Gott, stell das wieder her. Und mach uns zu einer Gemeinde, die wie ein Feld ist, ein Beet ist, in dem diese Frucht hervorwachsen kann. Apostel fallen ja nicht vom Himmel. Sondern es braucht Gemeinden, die genügend Weite haben, die genügend Verständnis haben und die dann Raum machen, wenn solche Begabungen dann entdeckt werden. Und es ist ein weiter Weg von der Entdeckung der Begabung und von dem Annehmen eines Rufes, bis die Reife da ist, in dieser Salbung dann wirklich zu dienen. Es ist ein weiter Weg, wie mit jedem anderen Dienst auch. Und die Gemeinde muss ein Umfeld schaffen, in der Dienste entstehen können. Wie ich das vorhin sagte, wenn da diese hirtische Dominanz ist, dann wirst du das Prophetische nicht haben in der Gemeinde. Weil bevor Hirten durch ihren Zerbruch gegangen sind, haben sie Angst vor dem Prophetischen. Und die Prophetischen, bevor sie durch den Zerbruch gegangen sind, verachten das Hirtische. Da muss ein tiefes Werk passieren. Das kann nur Gott tun. Jetzt lass es ein bisschen weitergehen und das ein bisschen mehr auseinandernehmen. Paulus sagt hier, habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde. Diese Reihenfolge ist wichtig. Dasselbe sagt er zu Timotheus, hab Acht auf dich selbst und dann redet er über den Dienst, und die Lehre. Hab Acht auf dich selbst. Die erste Aufgabe der Ältesten ist, auf sich selber aufzupassen. Das ist die erste Aufgabe. Älteste, die nicht auf sich selber aufpassen können, haben keine Vollmacht und haben nicht das Mandat, auf die Herde aufzupassen. Hab Acht auf euch selbst. Ich habe ein schönes Wort gefunden, was dazu gut passt. Esra. Esra Kapitel 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Das ist für mich wie eine Parallelstelle zu diesem Hab Acht auf euch selbst und die Herde. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Und warum wollte er es erforschen? Damit er es dann tun kann. Die Gnade, das Wort zu tun, kommt aus der Hingabe an das Wort. Und danach als zweites, sein erstes Ziel war, selber in die Ordnung Gottes zu kommen, selber zu leben, was die Gebote Gottes entsprechen. Das ist sein erstes Ziel. Und dann kommt das zweite, die Ordnung und das Recht des Herrn in Israel aufzurichten und zu lehren. Es beginnt bei ihm selbst. Und in dem Maße, wie er die Verantwortung wahrnimmt für sich selbst, bekommt er das Mandat, die Vollmacht, die Autorität, die Ordnung Gottes im Land aufzurichten. Wie viele Male wurde ich gebeten, zum Thema Leiterschaft zu sprechen und sage dann etwas über, wie die Gemeinde die Ältesten lieben und ehren und helfen soll, unterstützen soll. Und ich lehre über den Wert und den Segen der Treue. Und dann sitzt der Pastor in der ersten Reihe und freut sich und sagt, ja, genau. Und dann sagt er beim Essen noch, genau das muss die Gemeinde hören. Und ich sitze da, du armer Mensch, es war alles für dich. Du musstest das hören. Wir können so schnell in diese Position kommen, bei uns ist schon alles fertig und jetzt geht's um die anderen. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun. Und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Das ist es. Hab Acht auf euch selbst und die ganze Herde. Und in der gleichen Weise, in der gleichen Betonung ist auch das, was Petrus über die Ältesten sagt. Lass uns da einmal hingehen. 1. Petrus, Kapitel 5. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde. Da ist wieder das gleiche Wort. Tut Hirtendienst. Wie Apostelgeschichte 20, 28. Tut Hirtendienst. Seid Hirten. Aber interessanterweise finden wir es als Tätigkeit. Der Heilige Geist möchte hier sagen, Hirte ist nicht eine Position, es ist nicht ein Titel. Es ist eine Funktion, es ist ein Lebensstil, es ist ein Dienst, es ist eine Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Ich habe festgestellt in meinen Reisen, je öfter das Wort Unterordnung in einer Gemeinde fällt, umso ungesunder ist die Leiterschaft. Es ist in einem direkten, Mathematiker würde sagen, reziproken Verhältnis. Je mehr das eine, umso weniger das andere. Je öfter das Wort Unterordnung fällt, umso weniger hast du eine neutestamentliche Leiterschaft. Neutestamentliche Leiterschaft muss nicht immer betonen, wir sind hier die Leiter, wir sind hier die Chefs und ihr müsst tun, was wir sagen. Ah, ich fange an zu verstehen, was euer Problem ist. Interessant. Damit will ich nicht sagen, dass Unterordnung unwichtig ist. Versteht das nicht verkehrt. Unterordnung ist sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen genau verstehen, und wir werden das auch noch später dann anschauen, wie Unterordnung verstanden wird. Ja? Aber hier ist die Betonung an die Ältesten zunächst einmal. Die Ältesten, na, ich lese mal weiter, dann sehen wir es ja. Freiwillig, gottgemäß, also in der Art Gottes, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Später, wahrscheinlich heute Abend, spreche ich dann über das innere Leben des Leiters. Nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde. Siehst du, die sind ihnen anvertraut, die gehören ihnen nicht. Sie gehören dem Herrn und die sind ihnen anvertraut. Sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Hier haben wir ein Stichwort, das ganz, ganz wichtig ist. Ganz, ganz wichtig. Und da ist der große Unterschied zum Verständnis von Autorität und Leiterschaft zwischen Gemeinde oder Reich Gottes und Welt. Die Welt im Wesentlichen übt Leiterschaft aus durch strukturelle oder positionelle Autorität. Die Autorität kommt aus der Position. Der General ist General, er hat einen bestimmten Rang. Und weil er General ist, kann er denen, die unter seinem Rang sind, Befehle erteilen. Und sie müssen diese Befehle tun, weil er der General ist. Und da spielt es keine Rolle, was für einen Charakter er hat. Es spielt auch keine Rolle, was für eine Art von Ehe er hat. Er hat das Recht, Gehorsam zu fordern, aufgrund seiner Position. Und im Reich Gottes haben wir auch positionelle Autorität oder Autorität aufgrund der Position, aber die ist immer kombiniert mit Autorität aufgrund des Vorbildseins. Und nur weil jemand Vorbild ist, wird ihm überhaupt mehr Autorität anvertraut. Und sobald die Autorität, die er hat, durch Vorbild nicht mehr gegeben ist, weil er nicht mehr ein Vorbild ist, verfällt die Autorität, die er aufgrund seiner Position hat. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das ist ein Riesenunterschied zur Welt. Da ist jemand Chef und der kann feuern und anstellen, wie ihm beliebt. Und er ist Chef, fertig. Aber im Reich Gottes ist Leiterschaft immer kombiniert mit Vorbild sein. Was natürlich nicht heißt, dass ein Leiter an sich oder die Gemeinde an ihn den Anspruch erheben darf, vollkommen sein zu müssen. Es gibt keine vollkommenen Leiter, außer den Oberhirten Christus. Die Gemeinde sucht auch nicht den vollkommenen Leiter, sie will den transparenten Leiter. Sie will den Leiter, der, wenn er was falsch gemacht hat, dazu auch stehen kann. Das ist, was die Gemeinde sucht. Die Gemeinde ist bereit, dem Leiter alles zu verzeihen, wenn er sagt, Leute, ich war verkehrt, es tut mir leid. Ich habe mich vergangen an euch. ich habe Mist gebaut, es tut mir leid. Und das sind die Schritte, die ich jetzt tue, um zu verhindern, dass dieser Mist demnächst wieder produziert wird. Vertrauen kommt nicht aus der Vollkommenheit, die wir sehen beim Leiter, sondern Vertrauen kommt von der Gemeinde zum Leiter, weil wir sehen, da ist ein gutes Herz da, da ist eine Willigkeit da, da ist eine Aufrichtigkeit da, da ist eine Bereitschaft, mit den eigenen Fehlern angemessen umzugehen. Dann kommt Vertrauen. Und wenn das nicht da ist, wenn das Vertrauen der Gemeinde schwindet zur Leiterschaft, kommt die Gemeinde in eine Krise. Ich habe in einem Ältestenteam gesessen und habe gesagt, Leute, das wichtigste Gut, das ihr habt, ist das Vertrauen der Gemeinde. Wenn das angeknackst ist, müssen wir alles tun, um das Vertrauen wiederherzustellen. Wenn dieses Vertrauen baden geht, dann kann man hier den Verein zumachen. Der wird dann noch funktionieren. Viele gemeindliche, kirchliche Strukturen überleben, nachdem sie tot sind. Ja, die sind sehr zäh. Aber das Leben ist nicht mehr da. Die Beziehung, das sich wohlfühlen, die Annahme, die Geborgenheit, das Zuhause-Sein ist nicht mehr da. Ich kenne Leute persönlich, die gehen nur noch sonntags zur Gemeinde, um da ihre Freunde zu treffen. Jegliches Vertrauen zur Leiterschaft ist ihnen abhandengekommen. Sie gehen nur noch als ein Social Event. Und das Wichtigste ist das Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst. Das ist nicht Gemeinde. Es ist traurig, wenn es so weit kommt, aber das ist nicht Gemeinde. Das ist nicht der Plan Gottes. So, die Autorität wird verliehen, nachdem schon eine natürliche Autorität gewachsen ist. Wenn du jemanden zum Leiter machen willst, du musst schauen, wo gehen die Leute hin, um Rat zu fragen? Wo gehen sie hin, um Trost zu haben, um Hilfe zu haben? Da sind Menschen, die haben keine Position, aber sie haben etwas von Gott. Und die, die Hilfe von Gott suchen, werden sich an die wenden. Sie haben schon etwas. Und diejenigen, die offen sind für Gott, wissen, hey, der hat was. Obwohl man sich das vielleicht nie klar macht. Aber es ist einfach so. Und diese Leute, die schon das Vertrauen genießen, die schon einfach die Bedürftigen anziehen, die müssen dann mit Verantwortung betraut werden. So, erst ist durch Vorbild, durch Leben in den Ordnungen Gottes, kommt schon eine Glaubwürdigkeit, eine Autorität. Und dann setzen wir diese Leute ein und geben ihnen mehr Vollmacht und mehr Mandat, zum Beispiel als Hauskreisleiter oder Diakon oder dann schlussendlich dann als Älteste. Ja. So, das heißt, wir schauen, wo ist etwas von Gott gewachsen und dann vollziehen wir nach, was der Heilige Geist schon gewirkt hat. Man macht nicht jemanden zu einem Ältesten, sondern man deckt eigentlich vom Format, von dem, was von dem ausgeht, ist das ein Ältester? Und dann ist die Zeit dran, nach einer Bewährungszeit, dann das auch offiziell zu machen. Und wenn das gesund läuft, dann sagt die ganze Gemeinde, ja logisch, haben wir schon lange drauf gewartet, das wussten wir doch alles, doch klar. Aber wenn das nicht normal läuft und dann werden Älteste eingesetzt, ohne eine Vorgeschichte, dann steht die Gemeinde und sagt, wie bitte? Und dann weißt du, dass Dinge total schief laufen. So, Älteste werden nicht gewählt, aber das Herz hat schon Ja gesagt. Verstehst du, was ich meine? Ja, wir haben schon entdeckt, ja, guck mal, wie er sich hingibt, wie er dient der Gemeinde, wie er ein Vorbild ist und was da für eine Weisheit kommt. Das ist ein Ältester. Fertig, aus. Ja. Auch der apostolische Dienst setzt ja nicht willkürlich irgendwelche Leute an, die irgendwie seine Fans sind oder die irgendwie ihm besonders gewogen sind, sondern er folgt ja nur dem, was der Heilige Geist einfach schon zeigt. Ja. So, da sehen wir, Gemeindewachstum ist organisch, nicht organisiert. Ja. Wir brauchen Strukturen, aber diese Strukturen kommen aus dem Leben. Die Strukturen wachsen und bilden sich einfach von alleine. Und dann vollziehen wir nach, was eigentlich schon gewachsen ist und geben dem Raum. So funktioniert echtes Gemeindewachstum und so bildet sich eine Struktur. Und wie viele Probleme entstehen, wenn wir unreife Leute und Leute ohne Verantwortung, einfach weil wir jemanden brauchen oder weil das irgendwie Vorteile hat für den Hauptleiter, einfach einsetzen. Es kommen so viele Probleme dann. Ja. Und wenn ein leitender Ältester oder ein im normalen Betrieb eben jemand, der sich Pastor nennt, einfach Leute einsetzt und die Gemeinde steht fassungslos davor und er registriert das nicht und merkt nicht, dass er hier einen Kardinalfehler begangen hat, wird es eine Entfremdung geben zwischen der Gemeinde und der Leiterschaft. Und das ist nicht gut. Jesus war der Leiter im Zwölfer-Team mit den Jüngern, ohne Frage. Aber trotzdem hat er Beziehungen und Freundschaft gehabt. In vielen Ausbildungsstätten zum geistlichen Dienst wird den zukünftigen Pastoren beigebracht: Hab ja keine Freundschaften in der Gemeinde. Das ist Menschenweisheit. Weil wenn du Freundschaften hast in der Gemeinde, dann sind die anderen eifersüchtig. Und warum darf der mehr Zeit verbringen mit dem Pastor und die anderen nicht? Und deswegen darfst du gar keine Freundschaften haben. Jesus hatte mehr Gemeinschaft mit den Dreien als mit den Rest der Zwölf. Und mit den Zwölfen hat er noch eine intensivere Gemeinschaft gehabt als mit den 70. Und Jesus hat nicht gesagt, oh, ich darf nicht so viel Zeit mit Johannes verbringen, dann sind die anderen eifersüchtig. Das ist Menschenweisheit. Und eine andere furchtbare Menschenweisheit, die gelehrt wird auf Seminaren und geistlichen Ausbildungsstätten: Der Leiter darf nie eine Schwäche zugeben. Und der Leiter darf nie zeigen, dass er Schwächen hat. Weil wenn die Gemeinde sieht, dass er Schwächen hat, dann verliert er seine Autorität. Diese Lehre kommt aus der Hölle. Weil jeder Leiter hat Schwächen. Und die Gemeinde weiß das sowieso längst. Genauso wie eine Schulklasse nach ein paar Wochen herausfindet, welche Schwächen der Lehrer hat. Er ist einfach da und hat mit ihnen Dinge zu tun zusammen und sie lernen ihn kennen. Autorität kommt nicht aus einem falschen Vorgeben von Vollkommenheit. Das ist eine Lehre, die ist absolut zerstörerisch und die isoliert viele Pastoren von ihrer Gemeinde. Und das ist absolut schädlich. Und das ist nicht Neues Testament. Neues Testament. Es gibt verschiedene Ebenen in der Gemeinde. Und es gibt die Ebene des Kind Gottes Seins. Und da sind wir alle auf der gleichen Ebene. Und da ist ein Apostel nicht wertvoller und mehr geliebt und kostbarer als irgendein Neubekehrter, sondern alle stehen auf derselben Ebene. Alle haben die gleichen Rechte, die gleichen Zugang zum Vater, das gleiche Recht, die Geborgenheit und die Liebe beim Vater zu erleben. Alle sind wertgeschätzt und kostbar. Und dann gibt es eine andere Ebene und das ist die Ebene der Verantwortung und der Leitung und des Dienstes. Und da sind wir durchaus nicht alle gleich. Und da stehen wir auf verschiedenen Stufen. Aber diese Stufen werden uns von Gott gegeben oder von Gott werden wir auf eine Stufe gesetzt. Aufgrund dessen, was wir die Jahre davor getan oder nicht getan haben. Das heißt von den Diakonen, wenn sie gut dienen, erwerben sie sich eine schöne Stufe. Wenn es darum geht, wie viel Gewicht hat dein Wort, sind wir nicht alle gleich. Es ist einfach so, dass aufgrund dessen, was Menschen durchlebt haben und welchen Preis sie bezahlt haben, ihr Wort hat ein anderes Gewicht. Und jemand anders könnte das Gleiche sagen, aber es schlägt nicht so ein. Wie bei dieser Person. Weil hinter diesen Worten ist ein Gewicht und dieses Gewicht gibt Gott. Und das Maß dieses Gewichtes kommt durch das, was diese Person schon an Gehorsam und Hingabe gelernt hat. Und was sie gelitten hat um des Reiches Gottes willen. Und da sind wir durchaus nicht alle gleich. Und wir dürfen von diesem Gleichheitsgedanken nicht so beherrscht sein, dass wir dann, ja, und warum sind die immer alle begeistert und zugestimmt, wenn der das sagt, das habe ich ja schon lange gesagt und auf mich hört ja keiner. Akzeptiere das mit Freuden, dass Menschen mehr Gewicht haben als du. Akzeptiere das mit Freuden. Und das ist schon der erste Schritt, dass dein Gewicht zunimmt. Ich meine dein geistliches Gewicht. Ja, also physisch müssen wir alle irgendwie, nicht alle, aber viele, ich und mein lieber Freund hier, müssen wir. Ja, darum hat er die Decke, ne? Habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was die Decke soll. Jetzt bin ich drauf gekommen. Ich lerne, während ich hier lehre, ich lerne eine Menge Dinge über euch. Das ist sehr interessant. Lukas 22. Hier zeigt Jesus den Unterschied zwischen der Welt und dem Reich Gottes. Ach komm, ich lese mal ab Vers 24. Und es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Das ist das Problem der Welt. Wer ist der Größte? Wer ist der Schönste? Wer ist der Bedeutendste? Er sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie. Und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Wie verrückt. Sie üben Gewalt aus und dann zwingen sie Leute noch, sich Wohltäter zu nennen. Ja. Ein krasses Beispiel, was mir immer vor Augen ist, weil ich das miterlebt habe, war diese grausame Diktatur von Ceausescu. Und er ließ sich Vater der Nation nennen und Titel wie die römischen Kaiser und ließ sich feiern vom Volk. Aber er hat das Volk gezwungen, ihn zu feiern. Niemand wollte ihn feiern. Sie haben ihn alle gehasst. Aber er hat sie so kontrolliert, dass er sie noch gezwungen hat, ihn zu feiern. Und das ist, was Jesus sagt. Sie üben Gewalt und dann lassen sich Wohltäter nennen. Aber die, die Gewalt üben, sind keine Wohltäter, sondern sind Gewalttäter. Und das ist ein Unterschied zwischen Gewalttätern und Wohltätern. Und Gott ist nicht verwirrt. Gott nennt Gewalttäter nicht Wohltäter, sondern Gott ist klar und Gott nennt Gewalttäter Gewalttäter. Da haben wir ein großes Problem in unserer pfingstlich-charismatischen Welt. Wie viele Leiter haben mich angesprochen und haben gesagt, du, das mit der falschen Autorität, mit dem Niederherrschen und mit dem Unterdrücken und dem Machtmissbrauch, weißt du, das darfst du nicht den Leuten sagen, die können da nicht mit umgehen. Das darfst du nur den Leitern sagen. Die Leute, die können das missbrauchen, die nehmen dann, aha, es gibt Machtmissbrauch und dann ist alles Machtmissbrauch. Und natürlich, es gibt tatsächlich Missbrauch mit dem Missbrauch. Natürlich. Es gibt Leute, die sind in einer solchen Täuschung und sie sind so rebellisch und so unabhängig und jede Form von Autorität ist für sie Machtmissbrauch und sie kennen nicht den Unterschied. Aber der Unterschied kann nur klar werden, wenn wir lehren, was ist gottgemäße Art von Leiterschaft und was ist einfach ein menschliches Imitat. Der Unterschied muss gelehrt werden. Wir müssen erklären, was wir meinen, wenn wir von Unterordnung reden. Wir müssen erklären, was wir meinen, wenn wir Autorität sagen. Worte müssen erklärt werden und dürfen nicht zu einer Keule werden. Ja, also da müssen wir ganz vorsichtig sein, da können die Leute nicht mit umgehen. Du, Leute, die missbraucht sind, finden sehr schnell heraus, dass sie missbraucht worden sind. Da braucht es nicht viel, um diese Offenbarung zu bekommen. Und ich sage, 1. Petrus ist das im Wort Gottes für alle Christen oder ist das im speziellen Leiteranhang? Im Leiterhandbuch, was nur die Leiter kriegen. Guckt er mich an und sagt, was meinst du? Ich sage, ja, du sagst, also über das Leiter nicht herrschen dürfen, da dürfen wir nur zu Leitern drüber sprechen. Ich sage, 1. Petrus, ist das das Buch für alle oder ist das im Leiterhandbuch? Alle müssen wissen, was ist Leiterschaft. Die Leiter und die geleitet werden. alle müssen wissen, was ist echte Autorität und wie ist die definiert? Und gibt es vielleicht Grenzen der geistlichen Autorität? Und wo sind diese Grenzen? Wie sehen diese Grenzen aus? Und das habe ich herausgefunden. Leiter, die eine Tendenz zum Missbrauch haben, sie werden sich hüten davor, zu erklären, was die Grenzen der Autorität sind. Sondern sie beanspruchen eine grenzenlose Autorität und kommen damit selber in große Probleme und sie erzeugen für die anderen große Probleme. Die Autorität, die ein Ältestenteam hat, ist nicht unbegrenzt, sondern sie hat Grenzen. Und der einzelne Gläubige hat auch für sein Leben Autorität. Und er hat Bereiche, wo nur er Autorität hat und niemand sonst. Nur weil jemand sich Pastor nennt oder Papst oder Bischof oder irgendwas anderes, hat er noch lange nicht das Recht, über diese persönliche Grenze zu gehen und in die persönlichen Dinge hinein zu regieren. Er darf das nicht. Und wenn er das tut, macht er sich schuldig. Und wenn der arme Gläubige aus lauter Angst und Menschenfurcht zulässt, dass ein Leiter in persönliche Dinge hineinregiert, macht er sich auch schuldig. Ihr Lieben, wenn wir alle ein Verständnis hätten von gesunder Leiterschaft, hätten wir auch kein Problem mit Missbrauch in der Leiterschaft, weil niemand würde ihnen nachfolgen. Die können ja das alleine machen. Was sagt Paulus, Philipper 3,17? Seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. Was sagt er damit? Glaubt nicht jedem, der sich Apostel nennt, das ist, was er sagt. Sondern da müssen die Merkmale, die Zeichen da sein. Und die Zeichen sind nicht 50 Gemeinden gegründet, sondern die Zeichen sind die Leiden Christi. Das sind die Merkmale, die Demut Christi, die Gradheit, die Klarheit, die Wahrhaftigkeit, die Barmherzigkeit Christi. Das sind die Zeichen. So Paulus sagt, du hast überhaupt keine Veranlassung, einem Leiter nachzufolgen, der selber nicht Christus nachfolgt. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wenn jemand selber nicht Christus nachfolgt, aber von dir verlangt, du sollst ihm nachfolgen, du kommst in Teufels Küche. Und zwar ganz schnell. Das braucht wenige Jahre und es kommen Probleme auf dein Leben, die ganz, ganz merkwürdig sind. Nirgendwo wird im Neuen Testament das Mandat, der Anspruch von Leiterschaft getrennt von Vorbild sein. Nirgendwo. Wir haben nicht eine Amtskirchenstruktur und da ist jemand auf dem Bischofssitz. Und egal wie sein Charakter ist, er hat nun mal das große losgezogen und er sitzt auf dem Bischofssitz. Und jetzt kann er diktieren, ihr Lieben, das gibt es nicht im Neuen Testament. Das gibt es nicht. Sondern es ist immer kombiniert mit Hingabe an die Wahrheit. Und immer dieses, ich muss auf mich aufpassen. Und nicht nur muss ich auf mich aufpassen, ich muss es wollen und zulassen, dass andere auf mich aufpassen. Viele Leiter werden fuchsteufelswild, wenn du sie fragst, und wer passt auf dich auf? Amen. Das ist meine Erfahrung. Wir alle haben unseren Schwachpunkt. Und wir alle haben Bereiche, wo wir stark werden müssen und wo wir gefährdet sind. Und wir brauchen diese Hilfe. Wahrscheinlich später, ich schätze mal erst, entweder im zweiten Teil oder heute Abend oder so, will ich über diesen wichtigen Bereich des Schutzes sprechen, der Schutz des Leiters. Gehen wir weiter. In Lukas 22, ihr aber nicht so. Die Könige der Nationen herrschen über sie, über die Nationen, und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so. Ausrufungszeichen. Das heißt, Jesus sagt, im Reich Gottes Autorität und Leiterschaft funktioniert vollkommen anders. Das hat nichts mit Willkür zu tun. Das hat nichts mit Dominieren aufgrund meiner starken Persönlichkeit zu tun. Sondern es ist ein, ein Leiten durch Dienerschaft. Der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Leiterschaft ist Dienerschaft. Leiter sind Diener. Und man kann erkennen, ob jemand in dieser Haltung lebt. Ich möchte der Gemeinde dienen. Man kann das erkennen. Völlig unabhängig von seiner Position oder welchen Platz er hat in der Gemeinde. Man sieht das. Du gehst zur Tür raus und da liegt Bonbonpapier unterm Tisch. Was tust du? Unterm Stuhl. Was tust du? Sagst du, wieso hat das die Putzfrau noch nicht gesehen? Was ist denn da wieder für ein Putzdienst hier? Oder bückst du dich und hebst das Papier auf? Jeder, der dich beobachtet, wie du da vorbeigehst an diesem Papier, sieht, welche Verantwortung du hast für die Gemeinde. Ist das hier meine Gemeinde? Ich habe 12 Jahre als Pastor gearbeitet. Ich kenne mich ein bisschen aus. Jetzt arbeite ich in anderen Dingen und arbeite jetzt mit Gemeinden und helfe Gemeinden. Aber ich weiß, was diese Leiterschaft bedeutet. Und ich habe mich immer gewundert, wenn ich oft nachts nach dem Abendgottesdienst nochmal so durch die Saal gegangen bin und ich habe gestaunt, wie viel Bonbonpapier unter den Stühlen ist. Und ich dachte, wie kann das sein? Das trauen die sich nicht zu Hause in ihrem Wohnzimmer, Kaugummi zu essen und das Kaugummi unter den Stuhl zu kleben. Das Bonbonpapier einfach auf die Erde zu schmeißen. Ich glaube nicht, dass sie das zu Hause so machen. Warum tun sie das in der Gemeinde? Es gibt nur einen Grund, weil sie nicht verantwortlich leben. Weil sie sich benehmen wie im Kino. Hast du mal im Kino gesehen, wie es da aussieht nach dem Film? Wie im Saustall. Wie im Saustall. Aber wenn ich sage, das ist meine Gemeinde und ich habe Verantwortung und ich fühle mich hier wohl und ich nehme meinen Platz ein, dann werde ich erstens nicht das Bonbonpapier dahin schmeißen und zweitens das der anderen aufheben. Und wenn ich sehe, wer es aufgeschmissen, runtergeworfen hat, dann hebe ich es auf und sage, schau an, so geht's das nächste Mal. Okay? Verstanden? Und dann hört das auf. Und diese Kleinigkeit, die ich jetzt gerade so erwähne, ist in Gottes Augen überhaupt keine Kleinigkeit, weil das Herz offenbar wird. Das Herz wird offenbar. Ist das meine Gemeinde oder ist das einfach nur eine Veranstaltung, wo ich hingehe? Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Und Jesus sagt, Leiter sind Diener. Leiter sollen Dienende sein. Die Führenden sollen Dienende sein. Und da ist das Herz angesprochen, die Haltung. Also da ist eine Haltung der Verantwortung, der Fürsorge, des sich Identifizierens und der Hingabe, des sich Mühens und Opfer bringen, damit die Gemeinschaft vorwärts kommt. Damit die Gemeinschaft stark wird und wächst. Das ist die Haltung, die Jesus hatte und die Jesus bei uns entwickeln möchte. Und wenn wir ein neutestamentliches Bild und Verständnis haben von Leiterschaft, dann werden wir schauen, wo sind die Menschen, die erkennbar in ihrem Alltagsumgang mit der Gemeinde Verantwortung zeigen für die Gemeinde. Wo sind die Menschen? Und die werden wir fördern. Und denen werden wir schlussendlich Autorität geben. Vorbilder der Herde, das ist, was Petrus dort sagt. Wie war das mit der Kaffeepause? Könnten wir jetzt machen, ne? Ich bin absolut kooperativ. Ja? Machen wir jetzt eine kleine Kaffeepause, weil sonst lohnt sich nicht mehr nachher, wenn wir es noch später machen. Okay, 15 Minuten, ne? Deutsche Minuten.